Guten Morgen. Ich bin total überwältigt von dem Reichtum unserer Gemeinde. Wie reich sind wir, was wir alles haben an tollen Menschen, an Sachen, die in unseren Herzen brennen, auf unseren Herzen brennen. Ich freue mich über Noah und sein Herz für die Kinder in Afrika. Und wir haben vorher oben bei der Gebetszeit gebetet, dass wir auf die Kinder hören, dass Gott durch Kinder reden soll. Und dann freue ich mich über, ich weiß gar nicht, wie du heißt, aber es war toll, dass du dich getraut hast, nach vorne zu kommen. Und ich freue mich auch über den Lobpreis. Ich heiße Margareta Vollmer und heute geht unsere Predigtreihe über Philippa weiter. Wir werden heute zwei Frauen kennenlernen. Zwei Frauen, ohne die diese Predigt heute hier nicht stattfinden würde. Und ohne die somit dann auch der Gottesdienst heute nicht so wäre, wie er ist. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr mit aufschlagen, Philippa 4. Wenn nicht, könnt ihr es hier mitlesen. Philippa 4, der Predigttext beginnt in Vers 2. Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Vielleicht kannst du, Sissigus, mein treuer Mitarbeiter, den Frauen dabei helfen. Schließlich haben die beiden mit mir Seite an Seite mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern für die Verbreitung der rettenden Botschaft gekämpft. Gott hat ihre Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei euren Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Das war die Übersetzung Hoffnung für alle, die so ein bisschen freier und moderner übertragen ist. Mein erster Punkt der Predigt steht in Vers 2 und 3. Und mein erster Punkt lautet: Entscheide dich für die Beziehung. Entscheide dich für die Beziehung. Paulus sagt hier, Euodia und Syntyche sollen sich wieder vertragen. In den anderen Übersetzungen heißt es, sie sollen eines Sinnes sein. Und was bedeutet eines Sinnes sein? Das ist, je nachdem, welche Bibel ihr nehmt, unterschiedlich ausgedrückt und übersetzt. Eigentlich heißt es wörtlich, sie sollen dasselbe denken. Sie sollen im Gleichklang sein, kann man auch sagen. Sie sollen eine Einheit sein. Diese beiden Frauen, Euodia und Syntyche, waren, inwieweit auch immer, nicht miteinander im Reinen, lebten nicht in einer versöhnten, harmonischen Beziehung. Ich behaupte jetzt einfach mal, Euodia und Syntyche hatten Streit. Und wenn ich in dieser Predigt jetzt über Streit rede, dann meine ich alles, was damit im weitesten Sinne zusammenhängt. Alles, wo du in deinem Herzen einfach so ein Störgefühl einer anderen Person gegenüber hast, wo du ihr nicht frei begegnen kannst, bis hin zu heftig. Euodia und Syntyche haben Streit, und zwar so schwerwiegend, dass Paulus davon erfahren hat und dass er davon ausgehen kann, dass dieser Streit auch nicht beendet ist, wenn er Brief in Philippi ankommt. Paulus weiß, wovon er redet. Er selber hat sich auch gestritten. Zum Beispiel mit Petrus, mit Barnabas, mit den ungläubigen Besserwissern sowieso und mit den gesetzlichen Christen auch überall. Nun, da ging es richtig zur Sache. Und wir alle kennen Streit auch. Auch unter Christen. Streit hat es immer gegeben und wird es immer geben. Und mal ehrlich, in der Gemeinde läuft es auch weiter, wenn sich mal welche streiten, oder? Programm kann man machen, auch mit Streit. Die Deko ist schön, auch mit Streit. Sogar schöne Musik kann man machen, trotz Streit. Aber Reich Gottes geht nicht mit Streit. Reich Gottes geht nicht mit Streit. Nur weil Streit normal ist, heißt es noch lange nicht, dass Streit gut ist. Eine geistliche Atmosphäre und die Gegenwart des Heiligen Geistes geht nicht mit Streit. Ich erinnere mich an einen Abend aus unserer Teestubenzeit vor, will ich jetzt nicht sagen, ganz vielen Jahren. Da hatten wir als Jugendliche eine Teestube an der Heperstraße in der Nähe vom Ravensberger Park und wir haben uns dort jeden Freitagabend getroffen, haben zusammen gebetet und dann sind wir rausgegangen auf die Straße. Und damals ließen sich die Jugendlichen einladen, die kamen tatsächlich mit, die kamen auch am nächsten Freitag von alleine wieder und wir hatten die Bude voll, wir hatten so um die 20, 30 Gäste und wir hatten richtig tolle Gespräche über Jesus in dieser Teestubenzeit. Aber an einem Freitagabend, als wir beten wollen, gab es Zoff statt Gebet. Ich habe keine Ahnung mehr, wer wen, wegen was, warum anzickte. Auf jeden Fall haben wir gesagt, so, wir gehen jetzt trotzdem raus und laden die Leute ein. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es kam niemand. Nicht eine Person kam an diesem Abend in die Teestube. Obwohl da manchmal bis zu 20, 30 Leute waren. Und an diesem Abend hat Gott mir vor Augen geführt, wie Reich Gottes nicht geht. In 1. Korinther 12 steht, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder. Und das gilt auch hierfür. Wir sind ein Leib und Streit in der Gemeinde ist keine Privatsache. Nicht in der geistlichen Welt. Denn gestörte Beziehungen haben geistliche Auswirkungen. Gestörte Beziehungen haben geistliche Auswirkungen. Ich konnte euch sonst besser sehen, fand ich gar nicht so schlimm jetzt. Wir neigen dazu, Streit als Privatangelegenheit zu behandeln. Und natürlich gehört es auch nicht in die Öffentlichkeit. Aber ungeklärte, unversöhnte Beziehungen haben Auswirkungen für dein geistliches Leben. Und auch für das geistliche Leben der Gemeinde, dieser Gemeinde. Streit, Groll, Ablehnung, Hartherzigkeit, Unversöhnlichkeit zerstört unsere Einheit, auch wenn das Gefühle sind, die nur in deinem Herzen da sind. Und weil das so wichtig ist, glaube ich, dass Paulus diese Angelegenheit nicht mit zwei Sätzen abtut und dann zu einem völlig anderen Thema kommt, sondern ich glaube, dass dieser ganze Bibelabschnitt, dass das zusammenhängt und dass das etwas miteinander zu tun hat. Denn wo, wenn nicht in der Gemeinde, kann man Meinungsverschiedenheiten klären und Streit ausräumen und beenden? Wenn so etwas nicht hier geklärt werden kann, wo denn dann? Ich sehe hier in unserem Bibelabschnitt eine gute und geistliche Art, mit Streit umzugehen. Und auch die von euch, die im Moment nur in total harmonischen Superbeziehungen leben, können trotzdem vielleicht von Paulus' Gedanken hier profitieren. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet. Streit ist immer eine geistliche Angelegenheit. Das hat Paulus schon vor 2000 Jahren gewusst. Und deshalb bittet er Evodia und Syntyche öffentlich, ihren Streit zu beenden. Mit Sicherheit spricht er die beiden so persönlich und öffentlich an, nicht um sie bloßzustellen oder um sie vorzuführen, sondern er macht das, weil die beiden ihm wichtig sind und weil das Reich Gottes ihm wichtig ist. Sie waren seine Mitarbeiterinnen. Sie haben gemeinsam mit ihm gekämpft für das Reich Gottes. Und jetzt sollte das alles zunichte werden? Wenn wir uns streiten, setzen wir, geistlich gesehen, Dinge aus dem Reich Gottes aufs Spiel. Wie viel ist im Reich Gottes schon kaputt gegangen, eingegangen, vernichtet worden? Wie viele Gemeinden wurden schon gespalten durch Streit? Und ich rede von Streit, der unter die Haut geht, weil ich weiß, dass auch Christen richtig fies zueinander sein können. Und dass wir einander zutiefst verletzen können, Dinge sagen und tun, die nicht mit einem einfachen Sorry wieder auf der Welt zu schaffen sind. Und das sieht Paulus hier auch so. Und deswegen zeigt er hier einen Ausweg auf. Erstens sagt er, entscheide dich, den Streit zu beenden. Entscheide dich für die Beziehung. Und das ist eine ganz schwere Entscheidung. Denn bei dieser Entscheidung geht es um Leben und Tod deines Egos. Es geht hier nicht um, habe ich recht oder hat der andere das verdient, sondern es geht um das Reich Gottes. Das, was mein Leben wertvoll macht, ist, dass Gott mich an seinem Reich mitbauen lässt. Dass er mich gebraucht, um sein Königreich zu bauen. Und das will ich nicht aufs Spiel setzen. Zum Streiten gehören immer zwei. Aber um einen Streit zu beenden, reicht einer. Und das musst du sein. Entscheide dich, den Streit zu beenden. Zweitens, such dir einen Sisygus. In manchen Übersetzungen kommt dieses Wort Sisygus gar nicht vor, da steht nur Gefährte. Und es ist auch egal, ob das jetzt ein Name ist oder ob Paulus sagt, du mein treuer Gefährte, hilf den beiden dabei. Ein Sisygus, das ist ein Moderator oder ein Vermittler. Und vielleicht denkt ihr jetzt, oh, wie peinlich ist das denn? Ich trage doch meine persönlichen Befindlichkeiten nicht vor einem Dritten aus. Nee, das mache ich nicht. Eher muss ich noch meinen Ehepartner oder meine beste Freundin wochenlang anhören, wie bescheuert der andere ist. Aber ob das besser ist? Vor einem Moderator redest du bedachter und wirst sachlicher, bringst die Sache auf den Punkt. Und es ist leichter, einander Vergebung zuzusprechen, wenn das auf neutralem Boden geschieht. Hier in der Übersetzung, die ich gelesen habe, heißt es, vielleicht kannst du ihnen helfen, aber richtiger übersetzt heißt es, mach das, hilf ihnen. Das ist ein Auftrag. An wen könntest du dich wenden? Wer kann dein Sisygus sein? Und wie können wir eine Kultur in unserer Gemeinde etablieren, dass es nicht mehr peinlich ist, bei Beziehungsproblemen um Hilfe zu bitten? Gerade gestern hatten wir hier in der Gemeinde einen Schulungstag und da möchte ich Carsten ein bisschen erweitern, was er gesagt hat. Bei diesem Schulungstag geht es nicht darum, Ehevorbereitungskurse zu machen, sondern über Beziehungen zu reden. Leute, die eine Beziehung haben, ob sie verheiratet sind oder nicht, dass sie miteinander ins Gespräch kommen, um ja, Dinge, die immer wieder zu Knackpunkten führen, zu erkennen und auszuräumen. Gestern haben 10 Ehepaare aus unserer Gemeinde bei diesem Schulungstag mitgemacht. Und das sind 10 Ehepaare, die anderen helfen wollen in ihren Beziehungen. Und dabei geht es nicht darum, ob du verheiratet bist oder heiraten willst. Und diese 10 Paare haben auch nicht auf alles eine Antwort. Aber sie haben selbst erfahren, dass es gut und hilfreich ist, wenn man lernt, miteinander zu reden. Und du musst keine fette Krise haben und du musst auch nicht kurz vor der Scheidung stehen, wenn du sagst, ich möchte mal mit denen reden. Ich möchte mal gucken, was das für Themen sind und ob mir das weiterhilft. Dann sprich Ilona Sawatzki an und frag nach diesen 10 Ehepaaren. Einer von denen, ein Paar, ist bestimmt dabei, was dein oder euer Sisygus sein kann. Auch bei anderen Beziehungsschwierigkeiten kannst du hier in der Gemeinde einen Sisygus finden. Susanne Mohr, die das Seelsorgeteam mit aufbaut, die kann dir helfen, wer ein guter, wer dich da beraten kann, wer dich an die Hand nimmt, wer mit dir ein Kamerad ist auf diesem Weg. Oder vielleicht weißt du sowieso schon, wen du vertrauenswürdig findest. Dann sprich denjenigen doch an. Das Gebetsteam hier nach dem Gottesdienst ist sowieso vertrauenswürdig. Paulus zeigt hier meiner Meinung nach den einzigen guten, richtigen geistlichen Weg auf, aus einer Konfliktsituation herauszukommen. Man kann sich aus dem Weg gehen, dafür ist auch unsere Gemeinde groß genug. Man kann sich jahrelang mit spitzen Bemerkungen piesacken. Man kann sie die ganze Sache auch eskalieren lassen. Wir Christen neigen vielleicht eher dazu, so zu tun, als ob nichts passiert wäre. Aber das ist keine Lösung. Jemand hat mal gesagt, Müllfässer, die du auf dem Grund deiner Seele versenkst, die rosten irgendwann durch. Deine Wunden werden nicht heilen, wenn du sie totschweigst. Und manchmal ist es unendlich schwer und langwierig, so einen Weg der Heilung zu gehen. Besonders, wenn der andere seine Schuld gar nicht einsieht und Versöhnung nicht möglich ist. Das weiß ich alles. Und ich will das hier auch nicht vereinfachen oder kleinreden. Aber du allein entscheidest, wie es in deinem Herzen aussieht und wie du leben willst. Den dritten Rat, den ich hier in diesen Versen sehe, ist, schau mal, wer der andere wirklich ist. Reduziere den anderen nicht auf diesen Streitpunkt, sondern schau, wer er in Gottes Augen ist. Paulus sagt hier, die beiden sind Mitarbeiter am Reich Gottes und keine Zimtzicken. Sind Mitarbeiter am Reich Gottes. Ich möchte euch von Roland erzählen, einem Mann, der natürlich nicht im CZ ist, den ich vor langer Zeit in einer anderen Gemeinde kennengelernt habe und ich habe gedacht, boah, irgendwie geht der ja gar nicht. Was der ständig von sich gibt, ist jetzt nicht so der Weisheit letzter Schluss, aber er redet sehr gerne. Wie er mit seiner Frau und seinen Kindern, also egal, auf jeden Fall habe ich gedacht, oh, der geht nicht. Und dann kam unser Pastor noch auf die Idee zu sagen, Roland, du kannst jetzt predigen. Ich habe gedacht, das ist niemals Gottes Wille und unser Pastor hat anscheinend auch nicht so den Durchblick. Dann kam diese Predigt und danach sagte jemand neben mir, boah, war das super. Das hat mir so geholfen und voll gut, wie Roland das gemacht hat. Und ich habe gedacht, wer bin denn ich? Roland ist doch viel mehr als das, was ich an ihm sehe. Roland ist ein wertvoller Mitarbeiter am Reich Gottes. Der andere ist mehr als das, was er in deinen Augen ist. Gott selbst hat seinen Namen in das Buch des Lebens eingetragen. Buchstabiere jeden Tag, welchen Namen Gott diesem Menschen gibt. Königlicher Priester, geliebtes Kind, Freund Gottes, Auserwählte, Geliebte, und verbiete dir deinen Namen über diesen Menschen auszusprechen. Ich möchte ein Zitat von Mutter Teresa euch mitgeben. Wenn du über Menschen urteilst, hast du keine Zeit, sie zu lieben. Wenn wir keinen Frieden haben, liegt es daran, dass wir vergessen haben, dass wir zusammengehören. Wenn du über Menschen urteilst, dann hast du keine Zeit, sie zu lieben. Und wenn wir keinen Frieden in uns haben, liegt es daran, dass wir vergessen haben, dass wir zusammengehören. Zurück zum Bibeltext. Wir haben hier nach Vers 2 und 3 den Eindruck, als würde hier ein neuer, völlig zusammenhangsloser Abschnitt von Paulus geschrieben. Und mal ehrlich, oft lassen wir diese Verse 2 und 3 auch eher irgendwo unterm Teppich. Auch ich beginne hier einen neuen Punkt, aber Vers 4, denke ich, ist auch einfach die Fortsetzung der Ratschläge, wie man Streit beendet, wie Beziehungen bereinigt und werden und wie wir wieder eines Sinnes werden. Vers 4, freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Mein zweiter Punkt heißt, entscheide dich für die Freude. Philipper 4, Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Kennen wir wahrscheinlich alle in der Luther-Übersetzung auswendig. Ich glaube, wir könnten das sogar aus dem Stand zusammen singen, oder? Wahrscheinlich der bekannteste Vers aus diesem ganzen Brief. Und trotzdem ist dieser Vers nicht ohne Fragen, oder? Paulus haut hier ein paar Aufforderungen raus, die so einfach doch gar nicht funktionieren. Freut euch in jeder Lebenslage, seid allen Menschen gegenüber gütig, freundlich und sanftmütig, sorgt euch um nichts. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten und sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Freude auf Knopfdruck, sorglos auf Knopfdruck. Dankbar auf Knopfdruck. Was nimmt Paulus eigentlich für Pillen? Oder anders gefragt, wie meint er denn das? Ich habe mir mal die Definition für Freude angeguckt und was ich da gefunden habe, finde ich richtig gut. Freude ist ein Gemütszustand, ausgelöst durch positive Emotionen aufgrund von schönen Erfahrungen, Erlebnissen oder Erinnerungen. Freude gehört zu den Grundemotionen und ist genetisch angelegt. So, damit kann sich jeder freuen. Freude ist gekennzeichnet durch ein positives Gefühl, das wir empfinden, wenn, und jetzt wird es wichtig, wir uns etwas wünschen und das Gewünschte tritt ein oder wir etwas als positiv bewerten, das uns widerfährt. Freude kann eher leise Töne haben, so wie bei uns Westfalen halt, sich aber auch bis zu überschwänglicher Freude steigern. Und da können wir ein bisschen von den anderen Kulturen lernen, finde ich. In unserem Körper spüren wir Freude als innere Entspannung. Und das, finde ich, ist eine gute, einprägsame Definition. Freude ist innere Entspannung. Ein Diktator kann Jubel befehlen und im Karneval wird Frohsinn organisiert. Aber wie kann ich mich für echte Freude entscheiden? Freude braucht einen Anlass, einen Grund. Zum Beispiel ein Geschenk, ein Kompliment, ein schönes Erlebnis. Das löst Freude aus. Aber ist dieser Grund nicht mehr vorhanden, ist auch die Freude weg. Jemand kam mal zu mir, auch nicht aus dem CZ, und sagte, deine Predigt war ganz gut, aber dein Lippenstift passt nicht zum Oberteil. Poff! Vorübergehende Anlässe bringen nur vorübergehende Freude. Und Paulus sagt hier, freut euch im Herrn oder freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. In Kapitel 3, Vers 8 hat Paulus gesagt, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Und deshalb versuche ich jetzt nicht mehr, durch meine eigene Leistung oder durch das Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen wurde. Darauf will ich vertrauen. Freude kommt, wenn wir uns etwas wünschen und das Gewünschte tritt ein oder wenn wir das als positiv bewerten, was uns widerfährt. Haben wir uns gemerkt, diese zwei Sachen, ne? Paulus wünscht sich mehr als alles andere, mit Jesus verbunden zu sein. Und das ist eingetreten. Und das ist das Positivste überhaupt. Das kann kein anderes Ereignis in meinem Leben toppen. Mit Jesus verbunden zu sein, von Gott angenommen zu sein. Wünschst du dir das? Hast du das schon erlebt? Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann lade ich dich ein. Lass dies den Tag sein, wo wo dieses Ereignis dein Leben auf den Kopf stellt. Nur wenn du das erlebt hast, dass Jesus Christus der Herr deines Lebens ist, dann weißt du, was echte Freude ist und von welcher Freude Paulus hier spricht. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann sage ich dir, du hast keine Ahnung, was echte Freude ist. Freu dich, dass du mit Jesus verbunden bist. Freu dich, dass Gott dich angenommen hat. Und das ist kein vorübergehendes Erlebnis. Das ist eine ewige Tatsache. Es gibt viele Situationen und Lebenslagen, die sind überhaupt nicht zum Freuen. Ob wir hier bei Evodia und Syntyche bleiben, die in einer kaputten Beziehung lebten, ob wir auf die Krebsstationen schauen oder in die Weltpolitik, in unsere Nachbarschaft. In meinem und in deinem Leben und in jedem anderen Leben gibt es unzählige Gründe, die das Gegenteil von Freude sind. Und das weiß ein Paulus auch. Aber er hat etwas in seinem Herzen, das ihn innerlich entspannen, innerlich freuen lässt. Ich bin mit Christus verbunden. Jesus und ich sind eine Einheit. Jesus ist hier in mir. Also wer geht durch diese Situation? Jesus und ich. Wer sitzt hier im Knast? Jesus und ich. Wer hat jetzt gerade Schmerzen? Jesus und ich. Wer ist in diesem Streit, in diesem Beziehungschaos? Jesus und ich. Wer ist jetzt in deiner Situation? Jesus und du. Darüber, sagt Paulus, kannst du dich in jeder Situation freuen. Und das ist ein dauerhafter Anlass zur Freude. Natürlich ist diese Freude nicht immer in gleichem Maße da. Aber wir haben ununterbrochen Zugang zu dieser Freude. Und das hilft mir auch für die anderen Punkte in Paulus' Liste. Diese Verbundenheit mit Jesus ist praktisch das Fundament, das meinen Alltag trägt. Im Umgang mit meinen Mitmenschen, auch mit den komischen, im Umgang mit meinen Problemen. Wir haben hier am 1. Januar Berichte gehört, wie Jesus sich um Arbeitsstellen kümmert mit einem perfekten Zeitplan, wie er mit Eltern auf der frühen Intensivstation verbunden ist und die Eltern mit ihm. Das Leben ist immer noch kein Ponyhof und auch kein Wunschkonzert, auch bei uns Christen nicht. Aber Jesus, der untrennbar mit mir verbunden ist, der wird sich in jeder Lebenslage um mich kümmern. Der wird sich in jeder Lebenslage anhören, was ich brauche und mir geben, was mir fehlt. Er wird alles mit mir zusammen durchstehen. Meine Freude, meine innere Entspannung kommt von meinem Umgang mit Gott. Und mein Umgang mit Gott ist das Ergebnis meiner Entscheidung. In Vers 7 heißt es, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Hier steht das Wort dann. Und wenn er dann steht, dann müssen wir fragen, wann? Wenn ich mich entscheide, mich über Jesus zu freuen, wenn ich ihm meine Sorgen überlasse, wenn ich die Menschen mit seinen Augen sehe, wenn ich ihm dankbar dafür bin, dass er da ist, dann. Thomas Sawatzki hat in seiner Predigt ein Bild erklärt aus Johannes 10, Vers 9. Da sagt Jesus, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weide finden. Jesus ist die Verbindungstür zwischen den beiden Welten, in denen wir leben, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Ich muss zu ihm kommen, bei ihm Nahrung und Kraft bekommen, meine Freude wiederfinden, um wieder in die sichtbare Welt gehen zu können und diesem Leben standhalten zu können. Wenn ich das tue, dann wird Gottes Friede, der meinen Verstand übersteigt, mein Herz und meine Gedanken bewahren. Und dieses Wort bewahren heißt auch bewachen, wie ein Wächter eine Stadt bewacht. Gottes Friede wird Wache stehen an deinem Herzen, deinem Gefühl, deinen Emotionen und deinen Gedanken. Aber Gottes Friede, was ist denn das jetzt? Frieden bedeutet, eine gute Beziehung zu haben. Zu mir selbst, zu meinen Mitmenschen und zu Gott. Frieden ist die Situation, in der menschliches Leben und Zusammenleben in jeglicher Hinsicht so ist, dass es den Menschen gut geht. Das meint das hebräische Wort für Frieden, Shalom. Es bedeutet Frieden im Sinn von Heilsein, Ganzsein, umfassendes Glück, Wohlergehen des Einzelnen und auch der Gemeinschaft, gelungenes Leben in gelungenen Beziehungen. Zu anderen Menschen, zu mir selbst und zu Gott. Gottes Friede breitet sich da aus, wo Beziehungen heilen. Gottes Friede ist Beziehung. Und wenn dieser Friede gestört wird, dann ist etwas nicht in Ordnung. Wenn du merkst, dass du diesen Frieden nicht mehr hast, diesen Einklang, diese Einheit mit dir selbst, mit den anderen, mit Gott, dann such den Grund dafür in deinen Gedanken und in deinen Gefühlen. Vielleicht sagt Paulus deshalb zu Evodia und Syntyche, sie sollen sich über ihre Verbundenheit mit Christus freuen, weil da der Friede entspringt. Und so Friede zwischen Streitenden werden kann. Der Friede Gottes, dieser Shalom, dieses Heilwerden und dieses ganz sein wird in dem Maße in mein Herz und meine Gedanken einziehen und mich bewachen können, wie ich bei Jesus ein- und ausgehe und Weide finde. Kommen wir zu Vers 8 und 9. Über den Bibeltext noch einmal einblenden. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, vorbildlich und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat. Beschäftigt euch mit den Dingen, die auch bei anderen Mitmenschen als Tugend gelten und Lob verdienen. Haltet an der Botschaft fest, die ihr von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Dann wird Gott, von dem aller Friede kommt, bei euch sein. Mein dritter Punkt lautet, entscheidend ist der Friede. Habe ich mich jetzt irgendwie in der Reihenfolge vertan? Gerade ging es doch schon um Frieden. Richtig, in Vers 7. Und hier in Vers 9 spricht Paulus schon wieder davon. Der Gott, der diesen Shalom-Frieden erfunden hat, wird bei uns sein, wenn... Paulus schreibt hier sozusagen eine To-Do-Liste. Mach erstens, zweitens, drittens, dann wird Gottes Friede mit euch sein. Und diese Liste wollen wir uns mal etwas genauer anschauen. Die hat Finn in so eine schöne Tabelle gepackt. Ich habe das einfach mal untereinander geschrieben und dahinter, wie es in anderen Übersetzungen lautet. Paulus redet hier davon, dass wir wahrhaftig sein sollen. Dass wir vorbildlich sind oder achtenswert, dass wir gerecht sind. Redlich, das Wort redlich bedeutet auch rein. Wir sollen liebenswert sein oder anderes Wort dafür, unanstößig. Wir sollen das tun, was einen guten Ruf hat oder allgemeine Zustimmung verdient, was wohllautend ist. Dann soll man bei uns Tugend finden. Anders ausgedrückt heißt es Tüchtigkeit oder gute Fähigkeiten soll man bei uns finden. Und Lob oder Dinge, die zu Recht gelobt werden. In unserer Gesellschaft gibt es auch Dinge, die zu Unrecht gelobt werden. Paulus legt die Latte hier ziemlich hoch, oder? Also ich schafft das nicht, so zu sein. Keiner von uns schafft das, weil dann wären wir ja vollkommen. Das ist richtig. Und ich glaube, so meint Paulus das hier auch nicht, sondern er sagt, orientiert euch an dem. richtet eure Gedanken auf diese Dinge. Seid darauf bedacht, heißt es in einer anderen Übersetzung. Das erwägt. Paulus sagt hier, wohin geht deine Lebensrichtung? Was ist die Motivation für deine Entscheidungen? Womit beschäftigen sich deine Gedanken? Ist es das? Wie möchtest du werden? So? Wenn die Bibel sagt, ein gerechter Mensch oder ein untadeliger Mensch, ein Mensch ohne Falsch, dann heißt das nicht, dass dieser Mensch sündlos und vollkommen war, sondern dass diese Menschen so mit ihrer Schuld umgingen, wie Gott gesagt hat, dass wir damit umgehen sollen. Im Alten Testament bekannte man seine Sünde und brachte ein Schuldopfer dar. Und im Neuen Bund bekennen wir unsere Schuld und unser Versagen, gehen zu Jesus und bitten ihn um Vergebung. Und durch seinen Tod am Kreuz wäscht er uns rein von aller Schuld. Und dann sind wir untadelig. Wir können dann weitermachen, weiter auf dieses Ziel hinleben. Und das ist auch der einzige Grund, warum Paulus sich hier in Vers 9 als Vorbild hinstellen kann. Weil Gott nicht von uns erwartet, dass wir immer und überall so sind, sondern dass das unser Ziel ist, dass wir mit so werden wollen. Und wisst ihr, man kann diese Liste für sich selbst nehmen. Und eigentlich, ja, vielleicht solltet ihr die aufschreiben und euch die an den Spiegel im Badezimmer hängen, dass ihr jeden Morgen daran erinnert werdet, will ich so werden. Man kann das auf sich beziehen und sich selbst überprüfen. Bin ich so? Wo habe ich noch Potenzial nach oben? Will ich so werden? Deswegen sage ich, danach trachte. Man kann diese Liste aber auch für alle anderen hier nehmen und sagen, guck doch mal, wie siehst du die anderen? Deswegen sage ich, darauf achte. Danach trachte und darauf achte. Die Westfalen sagen ja, nicht gemeckert ist genug gelobt. Und ich muss den Westfalen sagen, wozu ich selber gehöre, das ist Blödsinn. Was würde passieren, wenn wir das hier im TZ jedes Mal in die Tat umsetzen würden? Wo siehst du hier im TZ jemanden, der etwas Achtenswertes tut? Dann lob ihn dafür. Wo siehst du jemanden, der etwas tut, was sein Lob verdient? Dann sprich doch dieses Lob auch aus. Wo hat jemand eine gute Fähigkeit? Dann sag es ihm. Was ist beim anderen liebenswert? Dann sag ihm doch, dass du das an ihm liebst. Und ich bin total dankbar für das Wort, was Carsten hier vor, während des Lobpreises hatte, dass wir auf unsere Zunge achten. Was wäre, wenn wir wirklich schauen, was kann ich beim anderen loben? Wo kann ich ihm was Gutes sagen? Und es dann tatsächlich tun. Aussprechen, worüber wir uns freuen. Wenn wir damit die ganze Zeit beschäftigt wären, dann ist Streit ziemlich schwierig, oder? Der Friede Gottes wird dann mit dir sein. Dann wird die Einheit zwischen uns werden, für die Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet so sehr gebetet hat. In Johannes 17, in diesem Gebet Jesu für seine Gemeinde, betet er viermal dafür, dass wir hier im TZ in Bielefeld eins seien, dass wir eines Sinnes sind, dass wir eine Einheit sind. Entscheide dich für die Beziehung, entscheide dich für die Freude und entscheidend ist der Friede. Entscheide dich heute, Beziehungen zu klären, egal wie lange oder wie heftig die gestört sind. Entscheide dich heute, in der Freude zu leben, die Verbundenheit mit Jesus zu leben. Dann wird der alles entscheidende Friede Gottes nicht von dir weichen. Komm hier zu zum Gebetsteam. Sprich es aus und mach es fest, deine Entscheidung. Dann bekommt deine Entscheidung Kraft. Ich lade dich wirklich ein, nach diesem Gottesdienst, nach der Predigt, wenn das Lobpreisteam hier das letzte Lied spielt, nach vorne zu kommen, diese Entscheidung festzumachen. Egal, wie lange du das schon in deinem Herzen mit dir rumträgst und egal, ob du vom Kopf her sagst, das kann nicht wieder heil werden, Gott kann. Gott kann es heil machen. Und es geht um dich und das Reich Gottes. Wisst ihr, die Juden fragen sich heute noch, wenn Jesus der Messias ist, warum ist denn dann kein Friede da? Wo ist denn sein Friedensreich? Wir glauben, dass Jesus der Messias ist und dass sein Friedensreich kein Ende haben wird und dass er selbst der Friedefürst ist. Sein Friedensreich ist in dir und ist in mir. In deinem Herzen richtet er sein Friedensreich auf und er baut sein Friedensreich mit dir, durch dich, wegen dir und für dich. Und er will, dass du ein Botschafter seines Friedens bist. Und es geht nur, wenn du in der Verbundenheit mit ihm lebst, in der Freude lebst und wenn deine Beziehungen heil werden. Ich bitte euch, dass ihr schon nach vorne kommt und auch die Leute zum Gebet bitte ich nach vorne. Der Anfang, den du heute setzen kannst, der erste Schritt, den du heute gehen kannst und musst, ist der, Beziehungen zu klären und Frieden möglich zu machen. Entscheide dich dafür und geh diese Schritte. Such dir Hilfe für deine Beziehungen. Dann wird der Gott des Friedens mit dir sein. Amen.